Hallo, willkommen zurück zu Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Ich wünsche hier mal einen guten Morgen an die anwesenden Newsletter-Mitglieder. Jetzt ist ja nicht mehr Podcast-Kern, sondern Podcast-Newsletter. Willkommen, schön, dass ihr euch um 8 Uhr morgens mit mir hier in einen Zoom-Raum gesellt. Ich bin euer Showhost, mein Name ist Sinan Huema. Ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer. Arbeite als tantrischer Masseur und tantrischer Escort-Callboy bzw. buchbarer Dom bzw. Hier so Sex- und Aufklärungs-Podcaster, Content-Creator, wobei das ja ein bisschen zurückgeschraubt wird, bzw. zurückgeschraubt. Das hat ein bisschen Dämpfer bekommen, seit dieser Instagram-Account gelöscht wurde. Ich merke schon, ich tue mir gerade ein bisschen schwer, wieder in dieses Content-Erschaffen reinzukommen. Aber es mangelt mir gerade nicht an Podcast-Ideen. Ich hatte gerade erst kürzlich wieder ein paar Ideen, wo ich mir dachte, uff, ja, die haue ich raus. Und ich habe auch noch ein paar in der Pipeline, die mir von anderen Leuten vorgeschlagen wurden, die ich auch super fand. Also es wird definitiv der Podcast so schnell, nicht so schnell untergehen. Und ich habe noch Zeug, aber es wird halt jetzt, wie ihr merkt, letzte Woche kam keine Episode. Es kommt in einer gewissen Unregelmäßigkeit, die ich aber für mich brauche, um hier mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Dazu vielleicht am Ende etwas mehr, wenn ich wieder so zu Allfälligem komme, wie eventuellen kleinen Stopps in Deutschland und so Sachen. Ja, steigen wir ins Thema ein. Ihr habt den Titel vielleicht gelesen, dachtet euch, hä, was zur Hölle ist eine Keilperson? Und seid hier in diese Podcast-Folge ganz unverfangen eingestiegen, dachtet euch, na mal gucken, was eine Keilperson ist. Nun, eine Keilperson ist jemand, der sich wie ein Keil in eure Beziehung treibt. Dann denkt euch jetzt, was? No shit, Sherlock. Moment, ich muss mal kurz bei meinem Kaffee. Ah, es ist wirklich früher Morgen und ich genieße gerade so einen schönen schwarzen Kaffee. Warum möchte ich über Keilpersonen sprechen? Aus mehreren Gründen. Einerseits, weil ich euch darauf aufmerksam machen möchte, solche Keilpersonen zu erkennen, damit ihr quasi das Wissen in der Hand habt oder auch das Werkzeug in der Hand habt, zu erkennen, wenn sich jemand versucht, wie ein Keil in eure Beziehung zu treiben oder in euer Leben zu treiben. Aber auch, um euch ein bisschen zu erklären, einen weiteren Punkt, der in meiner Arbeit essentiell wichtig ist. Oder warum ich zum Beispiel auch in der offenen Beziehung mit Verena so eine Art Absprache habe, dass uns beiden ein gewisser Punkt an Respekt gegenüber Primärpartnern, das ist für uns nicht diskutabel. Entweder es herrscht Respekt für die Primärpartner oder es ist es aus. Gut, ich fange mal mit diesem letzten Punkt an, weil der ist am einfachsten. Mit dem kann ich, glaube ich, auch ganz gut aufbauen in Richtung des Keilthemas. Warum ist uns Respekt vor dem Primärpartner so wichtig? Ganz einfach. Ich sag, wenn ich euch das jetzt sage, werdet ihr sagen, ja klar, natürlich, das würde ich auch nicht anders machen, aber ich werde euch gleich erklären, warum. Nämlich, würde jetzt ein potenzielles Date von mir oder ein potenzielles Date von Verena oder auch, wir sind schon auf dem ersten Date oder man hat sich halt gut unterhalten in einem Chat, man denkt sich, oh ja, hier knistert's, hier knackt's und hier passt wirklich die Chemie und man denkt, wow, ja, das wird heute noch eine heiße Nacht. Und dann sagt diese Person etwas Abfälliges über entweder Verena oder mich. Irgendeinen abfälligen Kommentar. Und sei es auch nur als blöder Witz gedacht. Da gibt's bei uns keine Kompromisse. Wer den Primärpartner nicht respektiert, fliegt automatisch raus. Dasselbe gilt aber auch für uns. Wenn wir jemand treffen, wenn wir jemand begegnen, die oder der in einer Beziehung ist, dann haben wir absoluten Respekt vor den jeweiligen Primärpartnern. Wenn da irgendwann Knatsch ist, wenn da irgendwie der Primärpartner oder die Primärpartnerin ein Problem mit dem Date hat oder generell einfach nicht ganz, keine Ahnung, denkt mal, ich sei ein arrogantes Arschloch, dann würde ich definitiv versuchen, da entweder mich vorzustellen und mal zu zeigen, hey, guck mal, das bin ich, um da Frieden zu stiften. Aber was viel wichtiger ist, uns käme niemals in den Sinn, niemals, ein schlechtes Wort, auch nur ein schlechtes Wort, über diese Primärpartner zu verlieren. Denn wenn jemand in einer Beziehung ist, dann hat das hoffentlich die schönsten und die besten Gründe, warum diese Beziehung besteht. Und wenn ich mich über Primärpartner äußere, dann immer im positivsten Sinne. Dann frage ich vielleicht mal, wie es ihm geht oder ob was er gerade macht, während sie bei mir auf dem Date ist, ja, aus echtem Interesse. Aber mir würde im Traum nicht einfallen, ein schlechtes Wort über einen Primärpartner zu verlieren, weil es mir wichtig ist, diese Partnerschaft, diese Beziehung zu respektieren. Denn immerhin darf ich, also komme ich in das Vergnügen oder in die Ehre, dass ich diese Frau jetzt quasi date oder da ausführe oder verführe oder was auch immer. Und das ist für mich nicht selbstverständlich. Da noch so anmaßend zu sein und ein schlechtes Wort über diesen Primärpartner zu verlieren, der offen genug ist, der herzlich und auch stabil genug ist in seinem Selbst, zu sagen, ja, meine Frau darf extern daten, dann noch vielleicht über den schlecht zu reden, hey, wo käme ich dann hin? Und diese Regel ist für Verena und mich indiskutabel. Da gibt's keine zweite Warnung. Da gibt's nicht mal eine erste Warnung. Wer sich schlecht über den Primärpartner äußert, Pflicht raus. Und ich meine jetzt nicht, okay, die hatten toxischen, prügelnden, brüllenden, cholerischen Mann zu Hause und ich rede dann schön über den. Nein. Ich rede davon, die kommen aus einer schönen, gesunden Partnerschaft zu diesem Date, die liebt ihren Partner, die schätzt ihren Mann, die haben eine gesunde, schöne Beziehung und ich dann sag, ja, keine Ahnung, was ist denn das für ein Lappen, wenn du da extern jetzt mit mir auf ein Date gehst? Nur ein extremes Beispiel zu geben. Aber das wäre tatsächlich, wäre die Person raus. Oder wenn irgendjemand zu Verena sagen würde, ja, kriegst du es zu Hause nicht ordentlich besorgt? Irgend sowas. Das sind abfällige Kommentare über den Primärpartner. Solche Menschen fliegen bei uns automatisch raus. So. Nun, was ist eine Keilperson? Eine Keilperson macht das viel subtiler. Eine Keilperson geht nicht her und fängt an, über eure Primärpartner herzuziehen. Nein. Eine Keilperson würde nicht sagen, kriegst du zu Hause nicht ordentlich besorgt oder was sind das für eine Lusche, die du da zu Hause hast. Das würde eine Keilperson nie sagen. Eine Keilperson ist jemand, und ich sage das wirklich geschlechtsneutral, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, basierend auf persönlicher Erfahrung, also das ist jetzt nicht irgendwo, da gibt es keine Studie zu, sondern das ist rein meine anekdotische Beobachtung in meinem Leben und Umfeld. Die Mehrheit der Keilpersonen sind Männer. Die Mehrheit. Nicht die große Mehrheit, aber die Mehrheit. Ich würde sagen so vielleicht 2/3. Egal, nicht wichtig. Eine Keilperson lernt euch kennen. Eine Keilperson kommt mit euch ins Gespräch und will viel über euch wissen. Eine Keilperson will viel über euch wissen, denn diese Keilperson ist wirklich interessiert an euch. Der oder die will dich. Und zwar in erster Linie sexuell. Diese Person begehrt dich. Auf irgendeiner Ebene findet er oder sie dich anziehend. Also geht's ans Kennenlernen. Jetzt merkt die Keilperson aber, okay, ich bin entweder nicht das Beuteschema oder das, was ich mir vorstelle oder was ich mir wünsche, will diese Person nicht, weil, keine Ahnung, die Person möchte, du möchtest eine feste Beziehung und die Keilperson möchte mit dir ins Bett. Oder du bist in einer Beziehung und die Keilperson möchte mit dir ins Bett und du bist aber, sagen wir, in einer monogamen Beziehung. In einer geschlossenen monogamen Beziehung. Und so weiter und so. Egal, was die Gründe sind, diese Person kommt bei dir nicht zum Schuss. Um es mal so zu sagen. Was macht die Keilperson? Die Keilperson nimmt sich Zeit. Keilpersonen sind sehr geduldig. Sie lernen dich kennen, sie reden mit dir, sie gehen in die Tiefe. Sie bauen eine fiktive Freundschaft zu dir auf. Eine Freundschaft, die darauf basiert, dass sie aus deinen Antworten alles rausfiltern, was sie wissen müssen. Sie stellen gezielt Fragen, um herauszufinden, in erster Linie, wo liegt denn bei dir ein Mangel? Keilpersonen sind so geschickt darin, sich in deinen Verstand zu wuseln und dann in deinem Verstand genau die richtigen Informationen zu finden, wo sie selbst einhaken können. Denn wenn eine Keilperson bei dir einen Mangel entdeckt, dann ist das wie so eine offene Wunde. Da ist irgendwas, da ist ein Mangel, da ist eine Sehnsucht, da fehlt was. Seien das die tiefen Gespräche, seien das interessierte Nachfragen über den ganz normalen Alltag, Hobbys oder Intimität, Sexualität, eine bestimmte Ebene der eigenen Sexualität, eine bestimmte Fantasie, die du vielleicht mit deinem Primärpartner nicht ausleben kannst. Und wenn die Keilperson das wittert, dass da irgendwo eine offene Wunde ist, dann passiert Folgendes. Sie selbst klammern sich oder setzen sich in diese offene Wunde rein, betonen in ach so hohen Tönen immer wieder, dass sie ja diese Wunde füllen könnten. Denn das, was dir da so fehlt, das haben sie ja. Das, was du dort so sehnst, das bringen sie ja mit. Das, was du dir so tief wünschst und was immer wieder wie so eine alte Wunde sich bemerkbar macht, das findest du bei ihnen. Keilpersonen finden diese eine Wunde und werden dir Länge mal Breite erklären, wieso sie das perfekt füllen könnten. Und dann geben sie, wenn sie damit nicht gleich durchkommen, geben sie mal eine Zeit lang Ruhe. Sie halten sich zurück, sind wieder ganz Freund, sind interessiert, reden. Und dann kommt wieder zwischendurch so ein Kommentar. Aber erinnerst du dich, da ist auch noch diese Sehnsucht. Wie gern ich doch diese Sehnsucht für dich füllen würde. Eine Keilperson verankert sich in der Wunde, die sie finden können. Und was sie dann tun, ist, wir diese Wunde weiter aufreißen. Und da beginnt das Untergraben des Primärpartners. Und das machen die eben nicht direkt, nicht beleidigend, nicht auf derbe Art und Weise. Das passiert ganz subtil. Hat er das denn wieder nicht geschafft? Hört er dich denn nicht? Versteht er denn nicht, dass das anders sein müsste? Ja, ich weiß, du redest dir schon den Mund fusselig mit ihm, aber du weißt ja, er will das gar nicht hören. Er hat dich die letzten 5 Jahre nicht gehört. Aber ich weiß genau, was du brauchst. Ja. Das ist das Untergraben des Primärpartners. Ihn oder sie in ein Licht drücken, das immer schlechter wird. Und das passiert sukzessive. Solche Keilpersonen schieben die Primärpartner immer weiter in ein schlechteres Licht. Anstatt zu unterstützen, anstatt irgendwie vielleicht wirklich, wie Freunde es tun würden, mit Rat und Tat irgendwie das Ganze, die Wunde kitten zu wollen, dazu komme ich auch noch, sind Keilpersonen so drauf versessen, diese Wunde größer zu machen. Aber warum? Ganz einfach. Je größer die Wunde, umso größer der Leidensdruck. Und was mit Leidensdruck passiert, wissen wir alle. Wenn ein Mensch Leidensdruck hat, dann wird dieser Mensch früher oder später unter diesem Leidensdruck brechen. Wie dieser Bruch aussieht, ist unterschiedlich. Aber in diesem Fall, nun, ich habe einen Leidensdruck mit einem Mangel, mit etwas, das ich sehne, und da sitzt jemand, der sich schon so mit mir vertraut gemacht hat, der mir schon so oft zugehört hat und mir auch so oft gesagt hat, das, was ich da ersehne, das bietet ja er, das hat er, das kriege ich ja da. Das, was mir so fehlt in meinem Herzen, das, was mir so fehlt in meiner Beziehung, da kriege ich das. Da kann ich das haben. Und es passiert genau das, was sich die Keilperson wünscht. Es kommt zu einer Affäre, zu einer Trennung und die Keilperson hat nicht einfach nur einen Fuß in der Tür, sondern kann ganz bequem durch die Tür spazieren. Und deswegen sind Keilpersonen die gefährlichsten Menschen, auf die man sich in Sachen Affäre einlassen kann, Freundschaft Plus einlassen kann. Keilpersonen sind auf einer gewissen Ebene toxische Menschen. Ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, das seien Narzissten, weil nicht jede toxische Person und nicht jede manipulative Person ist automatisch ein Narzisst. Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Narzissmus ist eine diagnostizierbare Krankheit und Arschloch sein ist einfach nur ein unangenehmer Zustand. Und ja, das ist Arschlochverhalten. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist Arschlochverhalten, weil man spielt gezielt mit den Wunden, den Sehnsüchten einer Person, nur um zuerst einen Fuß in die Tür zu bekommen, dann ein ganzes Bein und irgendwann ganz bequem durch die offene Tür spazieren zu können. Und auf dem Weg dorthin schiebt man absichtlich durch solche ganz subtilen Kommentare die Primärpartner in ein schlechteres und schlechteres und schlechteres Licht. Verzeihung. Das ist eben dasselbe Thema wie bei dieser Respektsache, die Verena und ich von Date-Personen fordern, aber auch selbst an uns als Forderung stellen, immer Respekt zu haben. Es ist dieselbe Thematik, nur passiert es bei einer Keilperson erstens viel subtiler und zweitens viel gezielter darauf, den Primärpartner oder die Primärpartnerin wirklich aus dem Rennen zu kicken. Da geht's gar nicht um einen blöden Kommentar, da geht's gar nicht um einen schlechten Scherz. Da geht's wirklich darum, den Primärpartner in einem so schlechten Licht dastehen zu lassen, dass man selbst freie Bahn hat. Denn je mehr man die begehrte Person vom Primärpartner weg und weg treibt, je größer die Kluft zwischen den beiden, umso mehr wird die begehrte Person alles Mögliche, was ihr fehlt an Nähe, an Sehnsucht, an Sex, Intimität mit der Keilperson ausleben. Es ist also ein strategisch absolut genialer Kniff. Sorry, das klingt jetzt lobend, aber ich kann es leider nicht anders sagen. Strategisch ist es genial. Weil je größer die Kluft in der Beziehung, umso mehr Sehnsucht. Plötzlich ist es nicht nur diese eine Sehnsucht, die anfangs da war. Plötzlich ist es so viel mehr, was da fehlt. Plötzlich beginnt man sogar an der jeweiligen Beziehung, Ehe oder was auch immer zu zweifeln. Weil wie hat man sich nur so entfremden können? Wie hat man sich nur so auseinanderleben können? Ja, ganz einfach, da war jemand, der dir von außen immer wieder eingeflüstert hat, wie scheiße deine Beziehung ist. Da war jemand, der ganz gezielt in deinem Unterstübchen sich eingemietet hat und von da aus immer wieder erklärt hat, wie schlecht und schlechter deine Beziehung nicht läuft. Der nur die Negativbeispiele wie mit einem Scheinwerfer rausgesucht hat und dir gesagt hat, guck mal, da ist das scheiße, da hat er dich nicht gehört. Da hat sie dich nicht gehört, hier wurde sie ignoriert, hier hat man dich nicht ernst genommen, hier, wo wirklich auf jedes Detail der Scheinwerfer drauf gehalten wird. Denn diese Person, die den Scheinwerfer in der Hand hat, will selbst in diese Position. Das sind Keilpersonen. Und wenn ihr daran denkt, wie viele Menschen da draußen Beziehungen, Ehen und sonstiges gekappt haben, weil sich eine Keilperson eingemischt hat, wo dann gleich nach der Trennung die neue Beziehung quasi schon in der Tür stand, nur um dann kurze Zeit später festzustellen, oh, der ist ja gar nicht so, wie er immer getan hat. Und das ist jetzt nach einem halben Jahr ist diese Beziehung auch vorbei. Jetzt bin ich allein da. Egal ob Mann oder Frau. Jetzt stehe ich allein da. Dabei hatte ich alles vorher. Das habe ich dann beendet, weil ich habe mich ja so auseinandergelebt mit meinem Ex, aber mit dem Neuen, mit dem hat's auch nicht hingehauen. Oder mit der Neuen hat's auch nicht hingehauen. Warum nicht? Weil die Keilperson dann plötzlich nicht mehr im Unterstübchen war, sondern im Wohn- und Schlafzimmer. Man hat plötzlich gesehen, wer das wirklich ist. Und plötzlich ging's nicht mehr darum, die Wunden zu füllen und zu glätten, die man hat. Plötzlich war das einfach eine Beziehung wie jede andere. Und man stellt fest, öha, all das, was mir versprochen wurde, war ja doch nur, ja, in dem Moment interessant und spannend. Was mich jetzt zu mir bringt. In meiner Arbeit, ihr wisst, ich habe hier auch Episoden, wo ich über Affären und Fremdgehen rede. Ich hatte die Affärenexpertin Lisi, hatte ich hier bei mir, Lisi Hutter, die eine ganze Firma auf Affären aufgebaut hatte. Ich selbst bin jemand, der immer sagt, ich verstehe Affären, aber, und das ist ein großes Aber, man muss wirklich vorsichtig sein, auf wen man sich einlässt. Wir sind alles nur Menschen. Wir sind alle nur Menschen und sind Lebewesen, die Verbindungen suchen. Wir sind soziale Wesen. Wir sind liebende und Nähe schätzende Lebewesen. Und wenn uns irgendwas im Leben schwerfällt, wenn es gerade erst recht, wenn es eine harte Zeit ist, wenn es eine psychisch und körperlich fordernde Zeit ist, reißen überall so kleine Wunden auf. Keiner von uns ist frei davon. Die Person, die ohne Narben ist, ist vermutlich noch keine 5 Jahre alt. Kinder sind in der gesegneten Lage, dass sie noch frei von Narben sind, sofern sie in einem liebenden Haushalt gelandet sind. Leider ist auch das heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Leben verursacht Narben an uns. Kleine Wunden. Der Alltag verursacht klitzekleine Wunden. Und wenn es nur Stress ist, ist es eine Wunde. Und jeder emotional gewiefte, ich sage jetzt nicht reife, aber jeder emotional gewiefte Mensch, der weiß, wie man in so eine Wunde sich einkeilt, kann auch die kleinste Wunde größer und größer und größer machen, als sie anfangs war. Weil diese Leute genau wissen, was sie sagen müssen, wo sie einhaken müssen, sie haken immer wieder nach. Sie lassen sich ja Zeit, sie sind ja geduldig. Ich für meinen Teil, ich höre mir gerne die Geschichten der Menschen an, die zu mir kommen, sowohl beruflich als auch privat. Mir ist es wichtig, aus welchem Setting kommt jetzt diese Person zu mir. Ist diese Person Single und ready to mingle? Oder ist diese Person in einer Beziehung, in einer Ehe? Ist es offen, poly, ist es monogam und ich bin jetzt die Affäre? Ich muss das wissen. Aber ich verschaffe mir auch einen Eindruck, aus welchem Grund kommt diese Frau jetzt zu mir. Und wenn ich dann höre, es ist eine Sehnsucht, ein Mangel, eine Fantasie, etwas, das sie unbedingt immer schon ausleben wollte, dann hake ich ein bisschen nach. Dann schaue ich mir so, okay, warum geht das zu Hause nicht? Oder warum geht das in deinem privaten Umfeld nicht? Und ich sag's euch, das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich habe nur die wenigsten Male als Antwort bekommen, ich bin unglücklich mit meinem Partner. Ich habe viele Antworten gehört. Ich habe wirklich so viele Antworten gehört, warum diese Frau bei mir ist. Aber die seltenste, wirklich die seltenste Antwort, die ich höre, ist, weil ich mit meinem Partner unglücklich bin. Das habe ich vielleicht 2 Mal gehört, wenn es hochkommt. Und in beiden Malen hat sich herausgestellt, dass es sich um einen doch sogar gefährlichen Partner handelte, wo zum Glück dann auch eine Trennung war, die gerichtlich auch durch musste. Also da ist echt Scheiße passiert. Nur 2 Mal habe ich gehört, weil ich mit meinem Partner unglücklich bin. Noch nie hat eine Frau schlecht über ihren Partner gesprochen, die bei mir gelandet ist. Im Gegenteil, sie loben ihre Ehemänner und Freund, also Partner zu Hause. Das heißt immer, er bemüht sich, alles andere passt wirklich gut. Wir leben in einer tollen Beziehung, wir haben alles, wir haben viel miteinander durchgemacht, die Zeit zusammen ist schön. Beim Sex oder bei der Intimität ist halt irgendwo der Hund drin, war vielleicht von Anfang an der Hund drin, weil man sexuell nie so kompatibel war. Aber wo die Liebe hinfällt. Liebe heißt nicht Sex, Sex heißt nicht Liebe. Und wenn ich mich in jemanden verliebe, dann nicht per se, weil diese Person so gut vögeln kann. Sondern das sind andere Gründe, in die wir uns verlieben. Aber die Frauen sprechen immer liebevoll und respektvoll von ihrem Primärpartner. Und wenn ich das merke, okay, da ist ein lieber Mann zu Hause, da ist jemand, der geschätzt wird von dieser Frau, die mir gerade gegenüber sitzt, dann springe ich auf denselben Zug auf. Dann ist es mir auch wichtig, genau so einen Tonfall über diesen Partner selbst an den Tag zu legen. Wenn es dann heißt, ja gut, das könnte ich zu Hause nie mit meinem Mann machen, was du hier gerade machst, sage ich, ja, mag sein. Aber guck mal, du hast jetzt was kennengelernt an dir selbst, du hast was Neues erlebt, was du für dich weißt. Und du kannst mit diesem Wissen nach Hause gehen und das mit in die eigene Beziehung tragen. Dass der dich jetzt nicht fesseln, aufhängen, peitschen oder sonst was kann, okay. Aber wenn du weißt, so Schmerzen verleihen dir einen gewissen Kick, dann sag ihm doch mal, er soll dir einen ordentlichen Klaps auf den Arsch geben und inspirieren doch mal ordentlich drauf zu hauen. Das könnte funktionieren. Also ich bin nie einer, der dann sagt, ja gut, dein Partner hat's halt nicht drauf. Das würde mir im Leben nicht einfallen. Denn wenn die Person, die mir gegenüber sitzt, mir schon sagt, dass sie eigentlich einen lieben Mann zu Hause hat und dass sie ihre Beziehung auch schätzt, ist es einfach diese Sehnsucht, die sie zu mir treibt, dann mache ich genau das Gegenteil von der Keilperson. Ich nähre und sättige diese Sehnsucht, dieser Riss, diese Wunde. Ich fülle diese auf, kitte diese, streich drüber, Bepanthen drauf, Pflaster drauf und damit, mit dieser versorgten Wunde, wünsche ich mir, dass die Person dann nach Hause geht in die Beziehung und nicht mit einer noch weiter aufgerissenen. Moment, wir haben eine Chat-Nachricht, ich habe vergessen, den Chat aufzumachen. Sind dann monogame Beziehungen viel anfälliger für Keilpersonen? Denn wenn man poly lebt, wäre doch die Kommunikation grundsätzlich besser. Ja, eine Keilperson kann sich in erster Linie, ja, hast du schon recht, das ist ein guter Punkt. Eine Keilperson kann sich am ehesten in eine monogame Beziehung einzecken, beziehungsweise auch in ein Single-Leben von einer Person, die vielleicht eine Sehnsucht nach einer Beziehung hätte, aber diese Keilperson will halt nur Sex. Der will halt nur quasi immer wieder Zugriff haben auf die Nähe, auf die Körperlichkeit. Eine Keilperson schafft es am ehesten, mit jemand nach der Sehnsucht, nach der einen einzig wahren Liebe, sich einzukeilen, als bei einem Poly, was aber nicht heißt, dass es nicht unmöglich wäre. Denn wenn bei einem Poly-Pärchen die Kommunikation vielleicht nicht sonderlich rund läuft oder vielleicht gerade irgendwo der Wurm drin ist, dazu in einer der nächsten Podcast-Folgen mehr. Ich habe Verena gebeten, mal wieder dazu zu kommen. Wir werden über etwas reden, was uns letztes Jahr so herausgefordert hat, wie kaum etwas in unserer Ehe. Denn auch in Poly-Beziehungen oder in offenen Beziehungen kann sich ein Wurm einschleichen, den du kaum rausbekommst. Und wenn da jemand von außen anfängt, als Keil zu treiben, da hast du auch als offenes oder Poly-Pärchen keine Chance. Gut, aber auf jeden Fall, mein Wunsch in meiner Arbeit, aber auch in meinen privaten Dates ist immer, wenn ich so eine Wunde fühle, wenn mir jemand so eine Wunde berichtet, möchte ich diese Wunde versorgen und die Person dann quasi versorgt und heil nach Hause schicken. Und wenn die Sehnsucht wieder aufkommt, gerne nochmal, repeat, so oft nötig, ich bin ja gerne da. Aber ich möchte auf keinen Fall eine treibende Kraft sein, die Menschen auseinanderbringt. Denn ich betone auch lieber, guck mal, ich bin für dich wie so eine Art Wellnessurlaub für diese Sehnsucht. Ich bin wie ein Tag in der Reha für diese Sehnsucht. Du darfst das bei mir aufladen, du darfst das bei mir dich gerne nähern. Ich habe genug, weil ich habe wirklich so viel, dass ich gerne nach außen gehen das gebe. Daher auch das Gründen dieses Jobs überhaupt. Aber ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, ich würde dir jetzt zeigen, was du in der Welt da draußen verpasst und deinen Mann sollst du verlassen. Denn ehrlicherweise, du wirst da draußen nur weiteren Männern begegnen, die das auch nicht können. Es ist besser, du nimmst das Wissen mit in deine Beziehung und siehst, hey, wo ist denn da so ein Mittelweg zwischen dem, was vorher war, wo es nicht funktioniert hat und dem, was du jetzt weißt, dass so super funktioniert. Wie kann man da irgendwie miteinander einen neuen Weg finden, falls möglich? Und falls nicht, kannst du immer noch sagen, okay, ich lade mich jetzt wieder beim Wellnessurlaub auf. Macht man ja beim echten Wellness auch nicht anders. Man geht 2 Tage Wellnessen, lädt sich auf und dann hat man wieder so ein Drive für so ein halbes Jahr, für 2 Monate, keine Ahnung, wie lange dieser Drive bei den Leuten anhält. Man lädt sich auf. Und wenn es dann wieder so ist, dass man denkt, okay, mir raucht der Kopf, ich weiß selbst gerade nicht mal mehr, wo mir der Kopf steht, ich gönne mir wieder einen Wellnessurlaub. Ich mache wieder 2 Tage Wellness und dann komme ich wieder erfrischt und erquickt nach Hause. Ist ja nichts Verkehrtes dran. Aber der Wellnessurlaub sollte nicht dafür dienen, sich von der Primärpartnerschaft zu distanzieren. Der Wellnessurlaub sollte dafür dienen, sich aufzuladen, damit man dann in der Primärpartnerschaft wieder ein bisschen mehr Energie hat für die alltäglichen Sachen. Für die ganz alltäglichen, für den ganz normalen Wahnsinn. Denn der ist es, der uns oft auch auseinandertreiben kann. Chatnachricht. Meine Affäre und ich nennen es Sex-Wellness-Auszeit. Ja! Ja, es ist Sex-Wellness-Auszeit. Ich bezeichne mich auch gern mal als reine Wellness für deine Sexualität. Mehr ist es nicht. Aber eben mit dem Grundsatz, dass ich wirklich darauf achte, wie rede ich oder wie kommuniziere ich, speziell wenn es dann um so Themen geht, die den Primärpartner oder die Primärpartnerin betreffen. Und ja, zu mir kommen auch Frauen mit einer Primärpartnerin. Auch das kam schon vor. Es ist einfach, wenn ich schon selbst mir erwarte, dass Dates zum Beispiel von Verena mich mit Respekt behandeln, obwohl sie mit mir nicht interagieren. Und wenn ich erwarte, dass meine Dates auch immer respektvoll von Verena sprechen, dann ist es für mich das absolut Mindeste, immer mit dem größten Respekt vor den Primärpartnern in jede Begegnung zu gehen. Denn das klingt jetzt blöd. Ich bin nicht da, um mich einzukeilen. Ich will diese Menschen nicht auseinanderbringen. Das ist nicht nur nicht mein Ziel, sondern ich wünsche mir ja eher, dass wenn dann ich eher diese Wellness-Zeit bin, die dann Energie spendet und die Wunde für eine Zeit versorgt und nicht eben noch weiter aufreißt. Chatnachricht. Für mich waren es die blauen Stunden, die mir Kraft für den Alltag gegeben haben. Okay, das ist jetzt vielleicht ein Sprachproblem. Was sind blaue Stunden? Liebe Deutschen, was sind blaue Stunden? Ich brauche jetzt Kontext. Ja, ihr lacht jetzt. Der Österreicher kennt sich nicht aus. Urlaub. Blaue Stunden heißt Urlaub? Sinngemäß? Sinngemäß Urlaub. Okay, gut. Ja, kenne ich nicht. Noch nie gehört den Begriff. Wieder was gelernt. Dankeschön. Das ist die Zeit der Abenddämmerung. Oh, das klingt jetzt aber schon. Das klingt gerade richtig, richtig schön. Die Zeit der Abenddämmerung. Ich dachte schon gerade, weil die Nachricht von dir kam, blaue Stunden, so blaue Flecken vielleicht. Hätte ja sein können. Gut. Nee, also ja. Der Respekt vor den Primärpartnern ist mir immer wichtig. Und ich hüte mich auch, selbst wenn es tatsächlich dann irgendwie zu einer Trennung kam, ich hüte mich auch da, ein schlechtes Wort über den Primärpartner zu oder den Ex-Partner zu verlieren. Außer es passiert wirklich etwas, wo ich sage, oh, das kannst du nicht mehr schönreden. Da kannst du sagen, was du willst, das kannst du nicht mehr schönreden. Wenn sowas passiert, sorry, ich bin halt auch ein sehr ehrlicher und direkter Mensch, dann sage ich auch ganz ehrlich und direkt, was ich mir denke. Aber genauso ehrlich und direkt meine ich es auch, wenn ich sage, hey, guck mal, hier versucht er es, hier habt ihr noch eine Möglichkeit und ihr könnt ja auch das machen und jenes. Und das Schlimmste, was passieren kann, davor warne ich immer, ist dieser Vergleich. Und ich sage immer wieder, hey, ihr könnt eure Primärpartner nicht mit mir vergleichen. Ihr kommt zu mir, entweder privat oder beruflich, zu jemandem, der Sex wirklich zu seinem Job gemacht hat, der Sex einfach Tag ein, Tag aus sich damit entweder befasst oder irgendwo was Neues wieder irgendwo austüftelt, der sich Dinge überlegt, der wirklich seine größte Leidenschaft der menschlichen Sexualität gewidmet hat. Das könnt ihr nicht mit euren Partnern vergleichen. Man sicher gibt es auch andere Männer da draußen, die sicher ähnlich oder vergleichbar viel Zeit und Gedanken investieren und solche Männer sind sicher toll. Und doch ist der Vergleich auch da nicht angebracht. Man sollte es nie vergleichen. Ich bin ja jemand, der sich selbst dummerweise gerne mit anderen vergleicht. Und ich sehe dann immer, wie viel besser die anderen nicht sind. Ja, Ich bin der, der immer sieht, boah, der kann das so viel besser und der kann das, der sieht da so viel besser aus und der hat da einen viel größeren Schwanz als ich und der hat viel mehr Muskeln, der hat viel schönere Haare, der hat Haare. Ich vergleiche mich selbst dauernd und ich bin aber in meinem Vergleich immer der, der sich denkt, so, boah, hey, hätte ich nur, könnte ich nur, wäre ich nur. Hingegen sage ich dann zu euch immer, ihr dürft mich oder ihr solltet mich und eure Männer nie vergleichen. Denn das, was ihr in eurer Partnerschaft habt, kann ich euch nicht geben. Ich kann euch nicht die Zeit und die Jahre geben, die ihr miteinander verbracht habt. Ich kann nicht mit euch durch dick und dünn mir eure, wirklich eure ganz alltäglichen Sorgen mit euch teilen. Natürlich kann ich zuhören. Ich höre auch sehr oft zu über Chat und Voice-Nachrichten. Aber letzten Endes da habe ich eine ganz andere Primärpartnerschaft, um die ich mich wirklich kümmern muss. Und einen Sohnemann, um den ich mich kümmern muss. Ich kann nur so viel für euch da sein, wie es meine Zeit erlaubt. Aber ihr habt da jemanden, der oder die entschieden hat, ihr ganzes Leben mit euch zu teilen. Und das ist so viel mehr wert. Und wenn das da wirklich passt, wenn ihr sagt, ihr habt eine liebevolle und wertschätzende Beziehung, dann bin ich auch immer hinter euch, diese Beziehung zu erhalten, solange es geht. Wenn es nicht mehr geht, wenn ihr sagt, ihr könnt nicht mehr, ist das eure Entscheidung. Aber ich werde nicht die treibende Kraft dahinter sein. Nein, das würde mir im Leben nicht einfallen. Das steht mir nicht nur nicht zu, sondern wenn, dann bin ich eher der euch sagt, nee, aber probiert doch noch das, rede doch noch mal und vielleicht ein bisschen Verständnis auch in die andere Richtung. Hört einander ein bisschen besser zu. Ich selbst weiß, wie schwer das ist. Ich selbst weiß, wie, ach, ich stehe im Chat, das machst du definitiv nicht. Dankeschön. Freut mich wirklich, dass du das schreibst, weil ich weiß ja, wie es bei dir dann leider verlaufen ist. Aber ich bin auch froh, dass du das so siehst, dass ich nicht die treibende Kraft dahinter war. Wo war ich gerade? Ach ja, ich bin sogar eher der euch dann sogar rät, was ihr noch machen könnt und probieren könnt. Und ich bin auch immer der sagt, hey, Paartherapie. Paartherapie. Und das meine ich jetzt wirklich, bitte Leute, Paartherapie in Anspruch nehmen. Das Beste, was ihr machen könnt, ist, bevor der Wurm drin ist. Wenn ihr schon merkt, irgendwo rennt's nicht ganz rund, holt euch eine Paartherapeutin, Paartherapeuten, am besten jemand, der ein bisschen offener ist für alles. Höre dafür die Episode Kappa mit Natascha Dieter Berger. Denn Paartherapie funktioniert und fruchtet noch viel besser, wenn noch kein Scherbenhaufen vorhanden ist. Wenn das Ganze noch quasi, wenn es einfach nur so irgendwo festgefahren ist, man sich denkt, so wie das gerade in die Richtung, die es sich gerade bewegt, fühlt es sich nicht mehr so rund an, nicht mehr so stimmig an wie vorher. Lieber gleich mal mit jemand reden, als darauf zu warten, dass man vor einem Scherbenhaufen liegt und dann versucht, das dann zu reparieren. Denn das Blöde an einem Scherbenhaufen ist, selbst wenn man noch so gut puzzeln kann und mit Sekundenkleber umgehen kann, diese kleinen Splitter bleiben irgendwo im Teppich. Die werden dann später im Staubsauger aufgesaugt. Und ein Scherbenhaufen kann man nur so oft kleben, bis aus Splittern ganze Löcher werden und die Tasse zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Ja. Und Keilpersonen finden diese Löcher. Keilpersonen finden diese fehlenden Splitter und fangen zu kratzen an. Anstatt zu kleben. Die fangen zu kratzen an. Die wollen ja, dass dann Leck entsteht. Und ich weiß, dass das eine der größten Ängste da draußen ist, wenn es ums Öffnen von Beziehungen geht. So dieses Jahr, was, wenn man sich verliebt und was, wenn dann quasi in laufenden Beziehung mein Partner, meine Partnerin mit jemand durchbrennt. Ich weiß nicht, ob ich in der... Ich habe ja mit der Jess Kugler schon mal über die Hürden beim Öffnen einer Beziehung gesprochen. Weiß nicht mehr, welche Episode das war. Stolpersteine beim Öffnen einer Beziehung heißt die. Ich weiß nicht wann. Irgendwo habe ich da mit Jess Kugler, mit der Paartherapeutin da aus der Kölner Gegend, habe ich da gesprochen. Und ich glaube, dass wir damals auch darüber sprachen. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, dass wir auch darüber sprachen, dass eigentlich das sicherste und angenehmste beim Öffnen einer Beziehung ist, oder wo ich persönlich der Meinung bin, es fühlt sich auch sicherer an, ist, wenn die Dating-Person auch in einer Beziehung ist. Es fühlt sich einfach so viel angenehmer an zu wissen, okay, der oder die hat auch einen Partner zu Hause. Es gibt uns das Gefühl so, okay, der oder die wird sich jetzt nicht in mich verlieben, weil die ist schon verliebt, die hat eine Primärbeziehung. Es wird jetzt auch nicht irgendwie so ein Fordern von Zeit da sein, ein übermäßiges, weil die haben ja eine Primärbeziehung, in die sie die Zeit investieren. Man hat beim Daten von Single-Personen immer so ein bisschen mehr Vorsicht, weil man sagt, okay, ich will ja nicht, dass die Person sich ein bisschen zu viel erwartet, zu viel erhofft, vielleicht sogar zu viel fordert aktiv. Ich will ja keine Gefühle erzeugen bei der Person, weil ich bin ja schon in einer Beziehung. Also bei Singles ist, aus meiner Sicht, ist man immer ein bisschen vorsichtiger. Und ich wage zu behaupten, so eine Keilperson ist eher eine Single-Person als jemand, der selbst in einer Beziehung ist. Aber das ist jetzt meine Theorie. Das ist meine Theorie. Dass jemand, der sich da so einkeilt, eher Single ist als selbst in einer Beziehung. Kann mich natürlich irren, beziehungsweise Ausnahmen gibt's immer. Dass jemand, der selbst in einer Beziehung ist, sich in eine fremde Beziehung einkeilt, weil er in der eigenen Beziehung auch nicht ganz happy ist. Und dann denkt er sich, okay, ich keile mich da drüben ein und vielleicht erhofft er oder sie sich da drüben auch etwas anderes, Frisches, Besseres, um eigene Wunden zu kitten, und reißt aber dabei die eigenen Wunden einfach maßlos auf. Keine Ahnung. Keilpersonen sind auf jeden Fall gefährlich. Gefährlich für die eigene Beziehung und auch gefährlich für den Fortlauf des eigenen Liebes- und Sexuallebens. Denn wenn sich jemand so eingekeilt hat, geht das im Regelfall nicht gut auf Dauer. Denn früher oder später fällt der Vorhang. Und man sieht sich mit der Person konfrontiert, die da wirklich ist. Denn hinter den Sachen, die für die offene Wunde versprochen wurden, steckt immer noch eine Person, die selbst offene Wunden hat, die selbst Themen hat, die selbst eine ganz andere Persönlichkeit hat. Eine Persönlichkeit, die nichts mit diesen offenen Wunden zu tun hat. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Angenommen, die offene Wunde ist das Thema BDSM. Man sehnt sich danach, man wünscht sich eine BDSM-Dynamik oder BDSM-Elemente im eigenen Leben, in der eigenen Sexualität, die der Primärpartner nicht geben kann, weil er ist einfach nicht so. Er ist kein Dom, ihm gibt BDSM nichts, das ist so, braucht er nicht, kickt ihn nicht, kann er nicht, er will sich auch nicht selbst dazu zwingen und du willst ihn auch nicht zwingen. Und dann kommt jemand von außen und sagt, ja, ich bin der volle Dom, dieses, jenes. Und man lässt sich drauf ein, man lässt diesen Keil zu, man trennt sich vielleicht sogar, weil hier ist alles, was man sich je erwünscht und erhofft hat in Sachen BDSM. Dann stellt sich aber raus, ja, der kann BDSM, aber es ist der volle Chauvinist, er hilft null im Haushalt, es ist der volle Ego-Typ und total eifersüchtig und kontrollierend und weiß der Teufel nicht was. Bam. Und schon haben wir den Salat. Denn hinter dem ganzen Versprochenen steckt immer noch ein Mensch, der halt seine eigenen Scheiße mitbringt. Chatnachricht. Das glaube ich. Solange er seine eigene Beziehung nicht aufgeben möchte, wird der andere den Partner akzeptieren. Jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. In Bezug auf, man datet jemand, der selbst in einer Beziehung ist. Okay. Klar. Solange jemand die eigene Beziehung nicht aufgeben möchte, wird er auch die anderen Partner akzeptieren und auch respektieren, weil man will ja die eigene Beziehung. Oh ja, klar. Klar, aber das ist ganz simple goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das lernen wir schon als kleine Kinderlein. Und das gilt hier auch im Dating-Kontext. Und das ist so dieser Gedanke, der irgendwie Dates oder auch mein Beruf tatsächlich irgendwie sicherer macht. Und wahre Geschichte, eine der häufigsten Begründungen, die ich lese, quasi, ja, wenn ich frage, und warum kommst du auf mich zu, also warum gerade ich, lese ich ganz häufig neben, ja, du machst das, du bietest das an und dieses und jenes, lese ich, und die Tatsache, dass du verheiratet bist, macht es für mich auch ein bisschen sicherer. Das gibt den Frauen die Sicherheit, erstens, der hat schon eine Primärbeziehung, der geht wieder nach Hause. Das heißt zweitens, der Typ wird nicht nerven, der wird mir nicht kleben bleiben und dann ständig Chatnachrichten schicken, dass er das und das und das noch will und sich hier treffen und das. Der wird also nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ich gewillt bin, Zeit mit ihm zu investieren. Und wenn der eine Ehefrau hat und eine gesunde Ehe führt, dann kann der ja gar nicht so ein übler Typ sein. Unter anderem lese ich halt dann auch oft. Aber die Tatsache, dass ich eine Primärbeziehung habe, ist sowohl für Dates als auch für Kundinnen ein Faktor, der echt die Entscheidung dann quasi zugunsten von mir kippt. Passiert nicht nur einmal. Ja, das waren meine Gedanken zu Keilpersonen und ich wollte das wirklich mit euch teilen, weil es in letzter Zeit in meinem Umfeld, ich kam mit der Idee für diese Episode und zack, da eine Geschichte. Von so vielen Ecken höre ich jetzt, die wussten aber nicht, dass ich diese Episode machen will. Die Geschichten kamen wie von selbst. Von richtig so Keilpersonen, die sich teilweise wirklich so eingezeckt haben, dass die einfach, die sind nicht wegzubekommen. Da gibt's nur einen Weg, radikales Blockieren, Ignorieren und weg mit diesen Personen. Wer versucht, den Primärpartner auszuhebeln, hey, distanziert euch von solchen Menschen. Und wenn ihr merkt, dass jemand schlecht über euren Primärpartner spricht oder diesen auch nur zu schwächen versucht oder irgendwie in ein schlechteres Licht zu rücken, egal wie, distanziert euch von solchen Menschen. Denn wenn es um eure Partnerschaft geht, hat einfach niemand mit Spracherecht. Niemand hat das Recht, sich über eure Partnerschaften oder über eure Partner zu äußern, außer es sei positiv. Denn wenn ihr Rat braucht, wenn ihr sagt, ihr wollt, keine Ahnung, die Sicht auf eine Situation, dann fragt ihr ja selbst. Und dann fragt ihr nicht irgendwen Externen, sondern fragt ihr eure beste Freundin, euren besten Freund. Dann redet ihr mit Leuten, die euch beide kennen. Und wenn dann jemand von außen kommt, der vielleicht euren Partner gar nicht kennt und sich dann auch noch anmaßt zu sagen, ja, der ist halt so und so oder der macht halt das und das. Dieser Mensch kennt euren Partner nicht. Also ja, nehmt euch in Acht davor. Wirklich, ich meine das ernst. Und solltet ihr gerade am Öffnen eurer Beziehung sein, dann heißt der Tipp von mir, datet lieber Leute, die selbst in Beziehungen sind. Es macht's irgendwo sicherer und angenehmer. Und Verena und ich, wir machen das jetzt auch nicht erst seit gestern und trotzdem sind uns immer lieber Menschen, die selbst in Beziehungen sind, weil es alles ein bisschen unkomplizierter macht. Obwohl auf mich eigentlich tatsächlich häufiger Single-Frauen zukommen als Frauen, die in Beziehungen sind. Aber Verena hat fast ausschließlich Männer, die auch selbst in offenen Partnerschaften sind. Fast ausschließlich. Da ist eigentlich nie ein Single, na doch einer. Aber sonst, wenn die sich auf jemand einlässt, kannst du zu 99% davon ausgehen, ist sie in einer Beziehung. Weil sie auch sagt, das ist für sie, das fühlt sich sicherer an, das fühlt sich unkomplizierter an und dann weiß sie auch, dass das passt für sie. Ja. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, was einem eher liegt. Ja. Ist ja halt dann auch so eine zeitliche Ressource. Jemand, der selbst in einer Beziehung ist, kann halt nicht jeden zweiten Dienstag. Just saying. Aber das, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen. Und ich sage ja nicht, dass Singles zu daten jetzt falsch wäre. Nein, nein, nein. Es ist nur dieser Faktor des, was will ich und wie investiert will ich in das Ganze sein. Ja. Gut. Ja, was gibt's noch Allfälliges? Allfälliges, ich habe noch immer kein Konzept dafür, wie ich euch mitteile, falls ich irgendwo in einer Stadt bin in Deutschland. Ich habe jetzt demnächst im Februar werde ich, am 4. Februar werde ich, also nächste Woche bin ich wieder in Wien. Für eine Nacht allerdings nur. Das ist relativ spontan entstanden. Ich bin auch am 14. und 15. in, schlag mich tot, zwei kleinen Orten, die man nicht kennt. Irgendwo so südöstlich von Frankfurt beziehungsweise nordwestlich von München, so irgendwo da in der Mitte zwischen München und Frankfurt. Darmstadt steht hier. Okay, gut. In der Nähe von Darmstadt. Gut. Da irgendwo bin ich da, am 15., nein, 14., 15. Februar. Und ich habe vor kurzem beschlossen, ich werde auch die Kölner Gegend wieder besuchen. Solingen, Köln. Bei euch hatte ich immer eine schöne Zeit. Ich werde auch dieses Jahr vermutlich Stuttgart wieder mal ansteuern, weil Stuttgart einfach auch immer geil war. Ich liebe die Baden-Württemberger. Das sind so geile Leute. Über Hamburg habe ich euch ja schon was berichtet. Das wird Ende April sein, 27. April bis 2. November, 2. Mai, 2. November, Jesus Christ. 27. April bis 2. Mai werde ich in Hamburg sein, allerdings mit der ganzen Familie. Da sind meine zeitlichen Ressourcen sehr begrenzt. Ich werde aber definitiv, das ist auch mit Verena abgesprochen, an manchen Abenden arbeiten, wenn ich zu euch kommen kann oder wenn es eine Hotelmöglichkeit gibt, wo ihr sagt, da können wir hin. Denn in meinem Hotel werde ich halt mit der Family sein. Da können wir dann nicht rein. Berlin habe ich auch überlegt, aber das ist eine ganz frische Überlegung, die ich noch nicht zu Ende gedacht habe. Aber ja, ich komme wieder nach Deutschland. Es wird halt keine Tour werden, sondern ich mache das jetzt so, wie ich es ganz am Anfang gemacht habe. Ich sag euch jetzt, meldet euch bei mir. Wenn sich zwei, drei, vier Personen melden aus derselben Ecke, dann mache ich mit euch was aus und sag, hey, wie sieht diese Stadt aus, dieser Zeitraum? Und wenn das dann passt, dann komme ich auch. Aber der Tourplan letztes Jahr, der hat mir einen Knick verpasst. Von dem ich mich jetzt erstmal erholen muss. Und das ist auch okay so, weil vielleicht komme ich dann top motiviert ins nächste Jahr, 27, und mache dann vielleicht wieder eine fixe Tour mit weniger Stops. Aber ja, aktuell muss ich auch schauen, dass ich irgendwie nach Deutschland komme, denn Open Talk an euch alle, ist gerade alles andere als rosig. Ja, das ist kein, ich werde jetzt hier nicht irgendwie so einen Jammer-Podcast machen, aber aktuell habe ich sehr wenige Buchungen, weswegen ich sehr froh bin, dass sich das jetzt im Februar so spontan mit Wien und eben Darmstadt ergeben hat, weil sonst sieht's essig aus mit mir. Und damit meine ich wirklich essig. Das macht mir gerade sogar echt Sorgen. Aber ich bin zuversichtlich, es hat sich immer irgendwas ergeben. Es kommt immer irgendwas daher. Ich weiß das. Ich habe vollstes Vertrauen, auch wenn es mir gerade echt Angst macht. Gut, empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Demnächst, wie erwähnt, kommt auch eine Folge, wo Verena wieder zu Gast sein wird. Lasst mir 5 Sterne, 5 Daumen, 5 was auch immer da. Kommentiert unter diese Folge auf Spotify oder wo auch immer ihr sie hört. Schickt mir eine E-Mail oder über mein Kontaktformular auf www.vikingtantra.com. Ich kann da jetzt auch wieder antworten. Da hatte ich auch jetzt einen Fehler, wo irgendwie seit Wochen keine E-Mails mehr rausgegangen sind. Keine Ahnung, was da hatte, aber auch das habe ich behoben. Gut, das war mein Vormittagskaffeeklatsch. Ich war jetzt fast eine Stunde hier. Bedanke mich bei denen, die so früh morgens zum Frühstücken mit eingeschaltet haben und wünsche euch allen da draußen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex. Thank you.